Heute werde ich einen Vortrag halten zum Thema How not to IPv6 und ich muss ganz ehrlich sagen, IPv6 verfolgt mich. Wie gesagt, meine ersten Experimente mit IPv6 sind schon ein paar Jahre her. Ich bin selbst ungefähr so alt wie IPv4 und seit man dann die ersten Experimente, ich meine, ich war jetzt kein richtiger Early Adopter, ich habe immerhin schon den IPv6 Support aus dem Stock Linux 2.2 Kernel nehmen können. Und trotzdem sind wir immer noch nicht viel weiter und trotzdem haben wir immer noch keine volle Deployment auf IPv6 und nach 25 Jahren fragt man sich, warum nicht? Irgendjemand scheint IPv6 nicht zu mögen und deswegen versuchen wir es mal andersrum, anstatt Preaching to the Choir zu machen, den Leuten zu sagen, warum ihr IPv6 macht, erkläre ich euch, wie ihr nicht IPv6 macht. Kleiner Hinweis, dieser Vortrag basiert auf meinen eigenen, inzwischen etwas sarkastischen Sicht auf IPv6. Alle Worst Practices, die ich hier heute erklären werde, wie man IPv6 nicht einführt, habe ich nicht unbedingt alle selbst ausprobiert oder verhindert oder erlebt. Aber zumindest irgendwo gesehen. Und solltet ihr Ähnlichkeiten mit euren eigenen IPv6-Alltag, Einführungen, Projekten sehen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichen an. Fangen wir erstmal mit dem an, was alle Leute erzählen, wenn sie über IPv6 reden. Und eine der Worst Practices, wie man es absolut nicht hinkriegen wird, IPv6 sinnvoll einzuführen, ist, behandle IPv6 wie IPv4 mit 128-Bit-Adressen. Oder wie die Kollegen vom IPv6-Bus sagen, don't fall into IPv4-Syncing. Und meine, da fallen die üblichen Geschichten rein. Wer DHCP bei IPv4 gewohnt war, wird jetzt sagen, ach, dann mache ich halt DHCP v6 und wird dann ganz schnell feststellen, naja, Android supportet es nicht aus politischen Gründen. Wir haben viele Implementierungen, die inzwischen davon ausgehen, dass ein Host bei IPv6 mehr als eine IP-Adresse gerne hätte und stellt dann fest, irgendwie so richtig schön funktioniert DHCP v6 INA nicht wirklich. Ja, dann stellt man sich auf der anderen Seite fest, wenn man IPv6 wirklich nutzen will, sollte man sich ein bisschen angucken, was ist denn bei dem Protokoll anders? Ich meine, es gibt einen Grund, warum es nicht IPv4 geblieben ist, sondern warum man eine neue Protokollversion definiert hat. Und man hat halt viele Lessons learned aus dem Deployment von IPv4 nutzen wollen, um dann halt die nächste Version auf die Schienen zu bringen. Und wenn man sich mit Leuten bei der IETF unterhält, stellt man auch eigentlich fest, dass alle sagen, IPv4 war unser Experiment, da haben wir mal ausprobiert. Und dann waren wir der Meinung, jetzt ist es soweit, so Anfang der 90er Jahre, jetzt definieren wir mal das richtige Protokoll. Und das führen wir jetzt seit über 25 Jahren ein. Von daher, wenn man wirklich IPv6 einführen will, sollte man halt nicht es wie IPv4 mit 128-Bit-Adressen behandeln, sondern sich überlegen, was bietet mir der große Adressraum an neuen Möglichkeiten? Was ist an diesem Protokoll anders? Was hat sich an den Abläufen geändert, an den Kommunikationswegen? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Und von daher ist IPv6 wie IPv4 mit 128-Bit-Adressen zu behandeln ein guter Garant dafür, dass man es eigentlich nicht wirklich einführen wird. Zumindest nicht erfolgreich. Zweite Worst Practice, die mir einfällt, übernimm IPv4-Mythen und schlechte Gewohnheiten. Schlechte Gewohnheiten, das heißt also, wenn wir uns angucken, bei IPv4 gibt es viele Leute, die glauben, DHCP sei eine Form von Admission Control. Das heißt, ich kann nur IPv4 machen, wenn ich vom DHCP-Server meine IP-Adresse bekommen habe. Nein, kann ich nicht. Ich kann auch einfach mal kurz ins Netz hören, was ich an ARP-Traffic sehe und ein bisschen in die Netzmaske raten und mir selbst eine IP-Adresse nehmen. DHCP kann das nicht verhindern und von daher ist DHCP V4 schon kein Admission Control und DHCP V6 erst recht nicht. Wenn ihr wirklich Admission Control haben wollt, müsst ihr es anders machen. Irgendeine Form von Network Access Control deployen und das könnt ihr bei IPv6 nicht nur mit DHCP v6 und das könnt ihr genauso gut mit Slack machen. zweite Geschichte, ganz gern diskutiert, ach, ich kann doch überhaupt nicht mit globalen IP-Adressen IPv6 deployen, das ist doch unsicher, ich brauche NAT als Security Feature. Ja, NAT war nie ein Security Feature, es war nie als solches designed und es funktioniert auch in vielen Implementierungen nicht, noch nicht mehr so gut wie eine Stateful Firewall. Deswegen, es ist ein Mythos, aber ein Mythos, der sehr gut dafür sorgt, dass IPv6 nicht so deployed wird, wie es funktionieren würde. Weiterer Mythos ist, wir müssen private IP-Adressen nehmen, wir müssen alles mit ULA-Adressen machen, weil es ist ja unsicher, globale Adressen zu benutzen. Nein, ihr habt eine Firewall. Ihr könnt euren Traffic so steuern, wie ihr es wollt. Aber nehmt das Tool dafür, was dafür da ist. Und von daher, wenn man wirklich IPv6 einführen will und es nicht verhindern will, bleibt einem nichts über, als wirklich sich zu überlegen, was sind denn die richtigen Wege, es zu tun und nicht irgendwelche alten Security Designs, die schon seit 10 Jahren überholt sind, weiterzubringen und in die IPv6-Welt zu pressen und festzustellen, sie passen dahin nicht, sondern zu überlegen, was ist sinnvoll. Wenn ich ein Zero-Trust-Netz aufbauen will, brauche ich mir keine Perimeter-Firewalls genau bis ins letzte Detail auszudenken. Von daher auch hier die Mythen und das, was schon bei IPv4 falsch oder furchtbar ungenau wird, wird uns jetzt zum Stolperstein bei IPv6. Und als letzten großen technischen Komplomat würde ich sagen, eine Worst Practice, die hervorragend funktioniert, um IPv6 zu fördern, ist, setze IPv6 exakt auf wie IPv4. Ich meine, ich habe jetzt ein großes Campusnetz geerbt als Administrator. Da wurde hier und da festgestellt, hier sind uns die IP-Adressen ausgegangen. Dann gebe ich jetzt mal der anderen Hälfte dieses Gebäudes mal ein neues WLAN mit neuen frischen IP-Adressen. Und wenn ich jetzt alles das auf IPv6 umstelle, 1:1, mein Design 1:1 übertrage, ende ich mit einem Design, was alle Altlasten von IPv4 1:1 auf IPv6 abbildet. Hervorragend. Ich habe nichts gewonnen und ich habe das perfekte Argument für jeden, der sagt, wofür brauche ich IPv6? Es macht ja nichts besser. Es räumt nichts auf. Es macht mir das Leben nicht leichter. Es bietet keine zusätzliche Security. Warum machen wir den Mist? Von daher, wenn ihr wirklich IPv6 einführen wollt, nutzt es als Chance, einen frischen Adressierungsplan zu machen, nach einem sauberen Schema. Nicht nach, wie ist dieses Netz gewachsen, sondern wie würde ich dieses Netz from scratch neu aufbauen. Und anschließend überlegt euch, wo ist denn der Sweet Spot, wie kriege ich das Ganze noch in Betrieb? Da wird man mit Sicherheit Kompromisse machen müssen. Aber die Chance zu nutzen, diesen riesigen Adressraum sinnvoll zu verwenden, sodass ich nicht bei jeder Änderung irgendwie renumbern muss, sollte jeder nutzen, wenn IPv6 kommt. Bis jetzt waren wir alles nur in der technischen Domäne. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht das große Problem. Meiner Meinung nach ist noch nie ein IPv6-Projekt an technischen Problemen gescheitert. IPv6-Projekte und generell die IPv6-Migration scheitert ausschließlich an sozialen und organisatorischen Problemen. Und die beste Möglichkeit, eine IPv6-Migration in den Sand zu setzen, besteht darin, die organisatorische Komplexität von IPv6 komplett zu unterschätzen. Warum? Wo ist das Problem? Ich meine, wer hier von den Leuten im Saal hat schon mal eine Protokollmigration in einem großen Unternehmen mitgemacht? Ich glaube niemand. Und das liegt daran, dass die letzte große Protokollmigration, die so im kollektiven Gedächtnis ist, die Umstellung von so einem wilden Konglomerat aus AppleTalk, IPX, SPX nach IP war. Das war aber weit bevor Computer so eine große Deployment-Plattform hatten wie heute. Von daher sind bis dahin inzwischen auch die Netze komplexer geworden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein großes Unternehmen, das hat Software-as-a-Service-Betrieb, das hat eine Corporate-Seite, dann habe ich ein riesen Konglomerat, was ich für eine IPv6-Migration anfassen muss. Damit ich überhaupt sinnvoll was machen kann, muss ich erstmal dafür sorgen, dass die Mitarbeiter irgendwie an IPv6 rankommen. Das heißt, ich muss den Uplink umstellen, ich muss das Wide Area Network umstellen. Ich muss das VPN mit IPv6 enablen. Ich muss zusehen, dass die ganzen Büronetze angepasst werden. Ich muss gucken, dass meine internen Apps IPv6 fähig werden. Ich muss das Client Management IPv6 fähig machen. Und sicherstellen, dass zum Beispiel die Default Policy von meinem Windows nicht einfach IPv6 ausschaltet. Und wenn ich damit fertig bin oder zumindest ein Stückchen weitergekommen bin, kann ich erst anfangen, überhaupt meine eigene Produktion und meine eigenen Services, die ich nach außen hin anbiete, als Softwareunternehmen anzufassen. Und auch dort ist es nicht so, dass ich einfach den Schalter umlege und dann das gut ist, weil es nur eine Abteilung gibt, die für das Netzwerk zuständig ist. Ich habe üblicherweise eine Infrastruktur-Layer, der muss irgendwie IPv6 fähig werden. Dann habe ich darauf die Leute, die Routen, Netzwerk und Routing konfigurieren. Dann habe ich darauf eventuell noch irgendeine Deployment-Plattform, sei das jetzt Kubernetes, sei das jetzt irgendein anderes Framework oder irgendwelche Virtualisierungslösungen drauf und habe darauf dann meine eigentlichen Applikationen. Und ich muss einmal durch den kompletten Netzwerkstack durchschießen, um IPv6 einzuführen. Und um es schlimmer zu machen, die Anforderung, wo ich IPv6 wie brauche, kommt jetzt im ISO-Modell von oben. Meine Applikation soll IPv6 fähig werden. Aber das Enablement, es einzuschalten, muss von unten passieren. Das heißt, ich muss einmal durch den kompletten Technologie-Stack durchschießen, um IPv6 einzuführen. Und dafür hat außer den Telcos, die es schon vor vielen, vielen Jahren IPv6 eingeführt haben, eigentlich niemand Prozesse oder ein vernünftiges Framework, wie man das auf übliche Corporate-Prozesse abbilden kann, um überhaupt IPv6 zu enablen. Von daher, wenn jemand wirklich IPv6 einführen will, bleibt ihm nichts weiter übrig, als sich wirklich diese organisatorische Mammutaufgabe vorzustellen und zu überlegen, wie schaffe ich es, alle Leute anhand dieses Technologie-Stacks mit ins Boot zu holen und gemeinsam an einem Strang ziehen zu lassen. Und dabei kommen wir zum nächsten Worst Practice. Unterschätze die soziale Tektonik einer IPv6-Einführung. Wir haben das Problem, dass wir, um IPv6 einzuführen, eine Menge Leute überzeugen müssen, an einem Strang zu ziehen. Und was passiert, wenn ich eine große Menge an Leuten habe, die an einem Strang ziehen sollen? Irgendjemand schießt quer. Das heißt, ich habe auf der einen Seite überarbeitete Leute, die nicht noch diese Zusatzaufgabe haben wollen. Ich habe auf der anderen Seite Leute, die eventuell in ihrem kleinen Kämmerchen sitzen und eigentlich bisher sich gut von der Arbeit drucken könnten und jetzt plötzlich so eine Aufgabe sehen, die sie eigentlich nicht haben wollen. Ich habe Leute, die gerade ihr Lieblingsprojekt durchdrücken wollen, wo die IPv6 mit dem Lieblingsprojekt gerade um Ressourcen konkurriert. Und ich habe Leute, die sagen, nee, also Protokoll einführen, was ich nicht erfunden habe und was meine Abteilung nicht einführen, koordiniert, das machen wir nicht. Das heißt, ich habe all diese sozialen Probleme, die ich bei jeder großen Umstellung habe, mit ganz vielen Schnittstellen multipliziert, auch bei IPv6. Solltet ihr jemals in die Verlegenheit kommen, in einer großen Umgebung IPv6 einführen zu wollen, sorgt lieber dafür, dass ihr jemanden dabei habt, der Transformation Management und Kommunikation und soziale Mediation beherrscht. Weil das ist das, was eure tägliche Aufgabe sein wird, um IPv6 in einer großen Organisation einzuführen. Das waren zwei große Brocken und zwei dicke Bretter. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die man auch im Kleinen, wo man auch auf dem Kleinen seine IPv6-Einführung in den Sand setzen kann. Warte mit der IPv6-Einführung, bis alle Voraussetzungen erfüllt sind. Mit diesem einfachen Satz und dieser eigentlich total logischen Idee, ich warte erstmal, bis alle Anforderungen erfüllt sind, kann man jedes IPv6-Projekt komplett sein lassen. Weil es wird immer eine Komponente sein, die entweder so legacy ist, dass sie niemals mit IPv6 enabled wird, oder die so neu und bleeding edge ist, dass der Entwickler da noch nicht dazu gekommen ist, IPv6 einzuführen. Und da die Welt ja nicht stillsteht während meiner IPv6-Einführung, werden da immer neue zukommen, selbst wenn welche weggehen. Von daher, wenn man wirklich IPv6 einführen wird, ist die einzige Chance, agil und opportunistisch vorzugehen. Da anzufangen, wo man loslegen kann, wo man gerade nicht blockiert ist. Und wenn man sieht, dass irgendwie ausreichende Teile meiner Infrastruktur mit IPv6 enabled sind, sich dann mal nochmal die Liste der Sachen anzugucken, wo man nicht weitergekommen ist und zu gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen Blocker los wird. Bis man dann so weit gekommen ist, dass man vielleicht irgendwann anfangen kann, IPv4 zurückzurollen. Eine andere schöne Worst Practice, wie man es verhindern kann, IPv6 einzuführen, besteht darin, zu beschließen, wir sind jetzt seit 25 Jahren dabei, IPv6 einzuführen. Die nächste Einführung, nennen wir es mal IPv8, wird frühestens in 20 Jahren kommen. Deswegen, jetzt muss mein Netz perfekt werden. Ich will das bauen, was die nächsten 20 Jahre unverändert in meiner Firma, in meiner Uni, auf meiner Plattform laufen wird. Und wer sich selbst diese Anforderung stellt, wird niemals fertig werden. Er wird anfangen, es zu deployen, wird feststellen, er hat es falsch gemacht. Und von daher, wenn man wirklich IPv6 einführen will, wenn man das wirklich ernst meint, muss man hier die Balance finden. Es nicht zu weit übertreiben, es nicht zu sehr in die Zukunft zu sehen, sondern einfach zu gucken, wie habe ich ein sauberes Design, was meine heutigen Anforderungen erfüllt, was vielleicht schon ein bisschen in die Zukunft, die nächsten 2-3 Jahre geguckt, sinnvoll weiter funktionieren wird, was aber vor allen Dingen wandelbar genug ist, dass ich es anfassen kann und dass ich in die Lage versetzt werde, es dann weiter zu betreiben. Mir ein bisschen Platz im Adressplan lassen, um für unvorhergesehene Sachen klarzukommen. Wenn ich zum Beispiel jetzt anfange, DHCP implementieren wenn ich jetzt mal an den Punkt komme, dass ich sage, naja, ich möchte ganz gerne vielleicht doch jedem Host ein eigenes Netz geben, genug Platz zu lassen, dass ich jedem Host eine /64 geben kann. Einfach mit einem gesunden Augenmaß zu gucken, in die Zukunft zu gucken, aber nicht davon auszugehen, dass mein Netzplan, den ich jetzt mache, meine Deployment-Architektur die nächsten 25 Jahre übersteht. Das wird sie nicht. Man muss sich durchaus Fehler erlauben und man muss es sich erlauben, in ein paar Jahren Sachen zu revidieren. Das ist okay. Es muss nicht perfekt sein, weil wenn ich es perfekt machen will, werde ich nie fertig. Ein weiteres Worst Practice, womit man das IPv6 gut gegen die Wand fahren kann, ist anzunehmen, dass IPv6 ein ganz normales Produktfeature ist. Wir haben jetzt schon in ganz vielen Punkten gesehen, IPv6 in so einer großen Organisation einzuführen, braucht eine Menge soziale Kompetenz und muss eine Menge Schnittstellen ansprechen. Dasselbe geht es auch daran, wenn ich IPv6 als Produktfeature haben will. Wenn ich einen Core-Router bestelle, ist das kein Thema, da kann ich im Datenblatt nachgucken und da kann ich mit dem Hersteller reden. Aber wenn ich das in so einer Software-as-a-Service-Plattform haben will, wenn ich das in meiner Mobil-App haben will, dann ist IPv6 so tief unten im Protokollstack, dass ein normaler Produktmanager darüber niemals nachdenken wird. Das ist mindestens 3 Schichten unter dem seinem üblichen Horizont. Und das heißt auch, dass er sich das nicht wirklich vorstellen kann. Das heißt, wenn ich das jetzt dann einfach so als Line-Item rüberbringe, IPv6 habe ich schon mal gehört, klingt komisch, wird schon nicht so wichtig sein, und es wird irgendwo im Requirement-Prozess untergehen. Von daher, wenn ich IPv6 wirklich einführen will, bleibt mir nichts weiter übrig, als im Gespräch mit dem Produktmanagement von einem Zulieferer ganz klar zu sagen, sorry, ich will diese Migration auf dieses neue Protokoll wirklich irgendwann mal machen. Und das heißt, dass ihr es einführen müsst, auch wenn das jetzt nicht Top-Prio ist. Das muss bei euch irgendwie in euren Produktplan, in eure Produkt-Timelines reinkommen. Und wenn ich feststelle, ich komme mit meinem üblichen Produktmanagement nicht weiter, bleibt mir eventuell nichts weiter übrig, als das vielleicht auf irgendein Executive-Level hochzubringen und dann auch mit meinem Executive zu reden und zu sagen, pass auf, wir wollen wirklich IPv6 haben, kannst du bitte beim nächsten Checkpoint mit unserem Zulieferer sicherstellen, dass klar ist, dass es wirklich eine Priorität ist und nicht hinten runterfallen darf. Das ist Arbeit, das ist schwierig, aber das ist dringend notwendig, weil ansonsten wird es unten runterfallen. Weiter Worst Practice. Ich habe jetzt angefangen, IPv6 auszurollen und stelle fest, ich habe ein Konnektivitätsproblem. Irgendwas passiert immer. Ich meine, wir haben eine Menge technische Möglichkeiten wie Happy Eyeballs, die ein Fallback zu V4 erlauben. Aber wenn ich jetzt wirklich ein echtes Problem habe, was mache ich dann? Dann bleibt mir im Zweifelsfall nichts weiter übrig, als es vielleicht doch mal auszuschalten. Und dann wird es wichtig, es richtig zu kommunizieren. Weil wenn meine Benutzer 5-mal hintereinander hören, ich habe IPv6 ausschalten müssen wegen Konnektivitätsproblemen, Effektivitätsproblemen sagen die, IPv6, der Scheiß, warum machen sie den überhaupt an? Und irgendwann sagt einem das Management, sorry, du hast damit dreimal das Netz kaputt gemacht. Sorry, lass das Experiment, wir lassen das bleiben. Von daher, wenn man wirklich IPv6 einführen will, vorsichtig damit sein, Rollbacks zu machen, vorsichtig kommunizieren und sicherzustellen, dass eventuell IPv6 Rollouts in separaten Change Windows passieren, um sicherzustellen, dass nicht irgendein anderer Change eigentlich das Problem ist und dann der Ausfall doch wieder meinem IPv6 Projekt zugeordnet wird. Fortsetzung davon ist, IPv6 deaktivieren in jede FAQ-Anleitung und dieses Self-Service-Tool zu stellen. Wenn ich das mache, suggeriere ich dem Endanwender, IPv6 ist was, was eh immer kaputt ist. Und wenn ich das mache, wird auch IPv6 immer ausgeschaltet. Die Leute wollen arbeiten, die wollen sich nicht über Netzwerkprotokolle verlustieren oder Gedanken drüber zu machen. Von daher, ist ein einfaches Item, kann ich ausprobieren, ist ausgeschaltet, ach, funktioniert noch immer nicht, ach, lass ich Sicherheits aber ausgeschaltet. Und wenn ich wirklich IPv6 einführen will, sollte ich sicherstellen, dass klar ist, dass das ein Last Resort Debug Tool ist und dass es auch wieder eingeschaltet wird nach dem Debuggen, bitte, damit ich nicht in 2-3 Jahren da sitze und sage, naja, die Hälfte meiner Geräte hat aus irgendwelchen Gründen IPv6 deaktiviert. Ich weiß ja auch nicht, warum. Und last but not least, wenn ich wirklich IPv6 anfange, bitte über- oder unterschätzt nicht, inwieweit GenAI euch bei der Einführung von IPv6 helfen kann. Und ich sage bewusst über- oder unterschätzt. Wer davon ausgeht, irgendeinen der üblichen Chatbots fragen zu können, mach mir mal einen IPv6-Adressplan, wird feststellen, das wird eine heillose Katastrophe und es wird nichts sein, was ihr deployen könnt. Andererseits, wenn ihr ein einfaches Open-Source-Projekt hast mit ein paar IPv6-Regressions, schafft Clotus aktuell verdammt gut einen Großteil der Regressions mit. Guck mal, ich habe hier IPv6-Probleme mit diesem Source-Code. Kannst du mal gucken, ob du die fixen kannst? Kommt der erstaunlich weit. Nutzt diese Chance und nutzt die Chance, eventuell damit schneller Probleme vom Tisch zu kriegen. Ja, damit bin ich durch mit meinen Worst Practices und vielleicht Ideen, wie man sie umschifft. Und jetzt möchte ich gerne mal in den Raum hineinrufen, was sind eure Worst Practices, was sind eure Erfahrungen, die ich noch nicht berichtet habe und habt ihr vielleicht Ideen, wie andere Leute eure Worst Practices, die ihr gesehen habt oder eure Stolpersteine umschiffen könnt? Von daher, Freiwillige vor.
Ja, hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Du kannst dir vorstellen, auch ich bin nicht hier, weil ich das schlecht finde, sondern weil ich IPv6 sehr geil finde und deswegen massiv drüber stolpere, dass bestimmte Anbieter, wie zum Beispiel die Telekom, offensichtlich jetzt einen Carrier-Grade-NAT für IPv6 einführen. Das ist für mich ein großes Problem, weil ich bestimmte Konnektivitäts nur über IPv6 machen kann und zwar direkt. Und da möchte ich auch nicht über VPNs gehen, aus bestimmten Gründen. Hast du da irgendwelche Insight, warum nicht nur im Mobilfunkbereich, sondern eben auch im ganz normalen Versorgung mit DSL oder sonst was, warum Anbieter jetzt hingehen und CGNAT für IPv6 anwenden und wie, das wäre dann natürlich die Anschlussfrage, wenn dir erlaubt ist, wie kann man dagegen vorgehen, wie kann man dagegen anargumentieren, welche RFQs könntest du nennen, die sagen, so ist das nicht nur nicht schön, das geht so nicht.
Also, mir ist persönlich gerade kein Anbieter bestand, der wirklich Carrier-Grade NAT auf IPv6 macht. Aber was ich definitiv schon gesehen habe, ist, dass Anbieter anfangen, auf IPv6 per Default einen Packet-Filter zu setzen, der keine eingehenden Verbindungen zulässt. Das ist meiner Meinung nach durchaus ein wichtiger Unterschied. Gerade wenn man IT-Architekturen bauen will, ist das ein riesen Skalierungsunterschied, ob ich jetzt wirklich NAT mache oder Stateful Packet Filtering. Aber ja, das ist ärgerlich. Eigentlich bleibt einem nichts weiter darüber, als zu sagen, ich möchte Opt-out haben, ich möchte tatsächlich meinen V6-Traffic durchkriegen. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Carrier gesagt hat, ich habe zu viele Beschwerden gehabt, dass irgendwie Leute sich angegriffen fühlen und IPv6 ausgemacht haben wollen, weil es unsicher ist, weil es ja eigentlich eine Verbindung zulässt. Und deswegen lieber per Default einen Packet-Filter setzen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Telekom im Mobilfunk zumindest Geschäftskunden erlaubt, den als Opt-out auszuschalten. Ich hoffe, dass es bei den meisten Carriern ähnlich aussieht.
Vorschlag ebenfalls, um die IPv6-Einführung zu verhindern, ist grundsätzlich aus, ich meine, ist jetzt leider eine Gegenrede zu dem, intern zu sagen, NAT6 ist sowas von des Teufels, dass wir es unter keinen Umständen irgendwo zulassen, was dann dazu führt, dass Leute, die jetzt ganz viele Netze für irgendwelche Debug-Zwecke auf irgendwelchen Interfaces brauchen, in irgendwelchen VLANs, durch einen fürchterlichen Prozess geschickt werden, um noch zusätzliche Prefixe zu bekommen.
Ja, ja, muss ich. Ich bin selbst bei der IETF aktiv und habe eine Menge Sachen und Diskussionen zu dem Thema erlebt und muss sagen, es ist ein unglaublich schwieriges Balanceakt. Auf der einen Seite möchte ich niemanden dazu zwingen, NAT zu machen, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwieriger, wenn ich IP-Address-Delegations brauche. Und von daher die beste Idee aus meiner Sicht, da rauszukommen, ist es, gerade in Experimentalumgebungen sehr viel Netspace einfach für Experimente griffbereit zu haben und genau wie es im Home-Netzbereich zu machen, einfach mit DHCP V6 Prefix Delegation mir mal schnell den Präfix für irgendein Experiment holen zu können. Andererseits NAT6.6, es gibt Anwendungen, wo ich nicht drum rumkomme und man sollte sich nicht komplett verteufeln, man sollte sich aber jedes Mal, bevor man einfach mal eben NAT6.6 mal vielleicht überlegen, geht das nicht auch besser? Kann ich mir das ersparen? Und gerade wenn ich große Infrastrukturen plan oder Architekturplanung mache, versuchen außerhalb von Experimenten NAT6.6 so wenig wie möglich anzufassen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber ja, zu dogmatisch zu sein, ist eine wunderbare Möglichkeit, IPv6 nicht einzuführen.
Ich hätte auch noch einen Vorschlag, ein Not-to-Do. Der Vorschlag kam von einem CCIE, wem das hier im Raum was sagt, das ist der so höchste zu erzielende Titel bei Cisco. Mhm. Das ist ein Vorschlag für Switch, Config, war pauschal eine Access-List auf alle Ports zu legen, die jeglichen V6-Traffic droppt. Mit der Argumentation, das braucht doch eh niemand.
Was ich übrigens andererseits, ist es ein wunderbares Not-to-Do. Vor allen Dingen ist es wunderbar zu debuggen, wenn es dann niemand getan hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist sehr sinnvoll, sich frühzeitig Gedanken über ND-Security zu machen und zu gucken, wie man IPv6, Neighbor Discovery und Slug absichern kann.
So, für eins haben wir noch Zeit.
Was ich selber schon gesehen habe, ist, dass Leute zu Debugging-Zwecken V6 auf einem Server ausschalten, den aber bei im DNS nicht austragen, sodass du, wenn du V6-Only-Hosts hast, die Legacy-IP über mit DNS 6.4 und NAT 6.4 machen, dass sie den Host halt nicht erreichen können, weil die versuchen es natürlich dann nur per V6 und per V6 ist halt dann nicht erreichbar.
Dagegen gibt es übrigens Happy Eyeballs Version 2, die eine Idee haben, wie man das Problem umgeht, nämlich selbst IPv6-Adressen synthetisieren. Leider ist Apple bisher die einzige Vendor, der Happy Eyeballs Version 2 ernsthaft implementiert hat. Weitere Not-to-Dos?
Für eins haben wir doch noch Zeit. Aber sieht nicht so aus. Ah, da oben. Ja, dich habe ich wegen dem Licht nicht gesehen. Danach ist aber Schluss.
Ja, danke fürs Rumkommen. Mal von der Entwicklerperspektive musste ich sehr häufig erleben, ein Not-to-Do ist definitiv zu sagen, IPv6 implementiere ich später. Ich habe jetzt hier gerade in meinem Code nur den V4-Socket in der Hand oder was auch immer. Wird definitiv nicht mehr kommen. Du wirst viele Sys-Admins nerven und auch die weitere Implementation aufhalten.
Ja, dann freut es mich, dass ihr alle da wart und euch angehört habt, wie man IPv6 nicht deployt. Und hoffen wir mal, dass es vielleicht dem einen oder anderen einen Gedanken gegeben oder eine Inspiration gegeben hat, wie man es vielleicht doch hinbekommt. von daher danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und let's get it done, the Universal Deployment of IPv6.